SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: in diplomatischer Mission. Wie machen Botschafter Politik? Am Mikrofon begrüßt sie Norbert Lang. Jedes Wort und jede Geste zählt. Schließlich kann selbst ein kleiner Fehler große Krisen auslösen. Botschafter sind diplomatische Vertreter in der Ferne. Im Namen von Staaten und Organisationen schütteln sie Hände, halten Eröffnungsreden, sitzen manchmal nächtelang am Verhandlungstisch. Sie gelten als besonnen und höflich, kalkuliert und bestimmt. Auf internationalem Parkett sind sie omnipräsent. In die Schlagzeilen geraten sie jedoch meist nur indirekt, etwa wenn sie bei diplomatischen Verwerfungen ins Außenministerium einbestellt oder gleich ausgewiesen werden. Wie aber sieht ihre alltägliche Arbeit aus? Welchen Einfluss haben Botschafter auf die Weltpolitik? Und wie effektiv sind sie noch in Zeiten von Trump und Twitter? Darüber sprechen wir heute im SWR 2 Forum. Zu Gast ist der Historiker Eckart Konze, der Politikwissenschaftler Christian Tuschhoff sowie Tim Guldimann. Er war unter anderem Schweizer Botschafter in Teheran und Berlin sowie Leiter der USZE-Missionen in Tschetschenien, Kroatien und dem Kosovo. Herr Guldimann, die Vergiftung des russischen Ex-Spions Sergei Skripal und seiner Tochter Julia hat für große Spannungen gesorgt. Als Reaktion auf die Ausweisung mehrerer Diplomaten seitens des Westens hatte Russland Botschafter einbestellt, unter anderem auch den deutschen Botschafter Rüdiger von Fritsch. Sie waren zwar nicht da, können uns aber sicher sagen, wie man sich so ein Aufeinandertreffen vorstellen kann. Wie läuft das ab?
Also ein Botschafter oder überhaupt ein Diplomat steht 24 Stunden, 7 Tage pro Woche zur Verfügung des Staates, in dem er tätig ist. Und wenn die Regierung will, dass er kommt, dann muss er kommen, dann muss er antreten. Also muss ich das so vorstellen, die Botschaft wird informiert, der Botschafter möge doch ins Außenministerium kommen und dort wird ihm etwas mitgeteilt. Generell immer sehr freundlich, manchmal etwas bestimmter. Manchmal, wenn es schlimmer ist, in einer sogenannten Protestnote, dann steht das noch auf dem Papier, was man zu hören bekommt. Und die Aufgabe ist dann, diese Sache zurückzutragen an die eigene Regierung.
Aber kommt es dann zu Diskussionen richtig oder werden da nur Höflichkeiten ausgetauscht?
Je nachdem. Man darf Diplomatie nicht auf den Austausch von Höflichkeiten und Formalitäten reduzieren, sondern es geht eigentlich darum, dass Staaten, Regierungen miteinander kommunizieren, miteinander sprechen, und dafür gibt es Diplomaten. Der Botschafter ist lediglich der Chef einer diplomatischen Vertretung und die Hauptaufgabe besteht in der Diplomatie darin, quasi die Verständigung zu unterstützen. Also Diplomatie ist die Beihilfe zur Verständigung.
Herr Tuschhoff, Sie sind Privatdozent an der FU Berlin und Experte für internationale Beziehungen. Wie viel Spielraum hat ein Botschafter bei einem solchen Rapport?
Das hängt sehr davon ab, wie viel Spielraum eben die Zentrale lässt. Die kann entweder sehr strikte Weisungen erteilen, ihm genau vorschreiben, welchen Spielraum er hat. Oder es gibt auch Vorfälle, wo der Botschafter einen relativ breiten Spielraum hat und selber entscheiden kann, wie er seine Tätigkeit ausführt, im Konkreten wie im Allgemeinen. Mir fällt zum Beispiel der Satz von Valentin Falin ein, der maßgeblich von sowjetischer Seite seinerzeit die Ostverträge und das Berlin-Abkommen ausgehandelt hat. Und der hat einmal erzählt, sein Vorgesetzter, der damalige Außenminister, hat ihm nur gesagt, du kennst unsere Position, unsere Haltung, unsere Interessen, vertritt sie in den Verhandlungen so gut wie möglich. Und damit hatte Falin natürlich einen extrem breiten Spielraum und war nicht an weitere detaillierte Weisungen gebunden.
Aber er kann viel falsch machen, oder? Also vor allem, ich denke jetzt mal an Missgeschicke in der Formulierung oder auch ganz kleine Gesten. Ist es wirklich so, wie man sich das vorstellt, dass Kleinigkeiten große diplomatische Verwerfungen auslösen können, Herr Tuschhoff?
Das mag vor allen Dingen dann passieren, wenn es auf irgendwelchen Kanälen an die Öffentlichkeit gerät und dann die Öffentlichkeit in einem oder anderen Land das als ein Affront wahrnimmt. Ich glaube, im diplomatischen Betrieb, also wenn Diplomaten untereinander sind, da ist es tatsächlich auch so, dass man die eine oder andere missliche Formulierung dann sich auch gegenseitig verzeiht. Denn die wesentliche Arbeit, wenn Sie so wollen, die Staatsräson von auswärtigen Diensten ist, immer gute Beziehungen zu pflegen. Das ist etwas anderes als das, was die Sicherheitskräfte machen. Und insofern hat der diplomatische Prozess, der Auswärtige Dienst, eine sehr klare Aufgabe, immer für Kooperation zu sorgen, für gute Beziehungen, für Zusammenarbeit und dergleichen mehr.
Herr Konze, Sie sind Professor für neueste Geschichte an der Philipps-Universität Marburg und haben die Geschichte der deutschen Außenpolitik und insbesondere des Auswärtigen Amtes erforscht. Wie groß ist eigentlich der politische Einfluss von Botschaftern, auch gerade im Vergleich zu früher? Hat sich das verändert?
Es hat sich deutlich verändert. Ich würde nicht sagen, der Einfluss ist gesunken, aber der Einfluss und auch das Tätigkeitsprofil von Diplomaten des Jahres 2018 ist ganz anders als der Einfluss und das Tätigkeitsprofil deutscher Diplomaten, aber auch anderer Diplomaten vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren. Das hat auch mit der Veränderung natürlich zu tun von Kommunikationsmöglichkeiten. Politiker können heute sozusagen sehr viel einfacher, sehr viel schneller kommunizieren, als das vor 150 Jahren der Fall gewesen ist. Und das wirkt natürlich ein auf das Tätigkeitsprofil auch von Diplomaten. Politiker können heute innerhalb weniger Stunden im Grunde jeden Ort der Welt auch selbst erreichen. Und das verändert natürlich das Profil und die Tätigkeit auch von Diplomaten. Das ist nicht eine Frage, ist die Diplomatie wichtiger oder unwichtiger geworden, aber sie hat sich verändert, was vielleicht auch gar nicht überraschend ist in Anbetracht der Dynamiken, mit denen wir es zu tun haben.
Vielleicht zwei Dinge noch als Einspruch zu dem, was Sie vorher gesagt haben, dass Diplomaten unter sich ja sehr nachsichtig sind. Ich hatte mal einen Abendessen mit Diplomaten von verschiedenen Ländern in Moskau während meines Einsatzes in Tschetschenien gesagt, der russische Kommandant, Militärkommandant in Tschetschenien ist ein Verbrecher. Das war aber dumm, weil das hat mir Ärger gebracht. Das heißt, es muss schon aufpassen, was man sagt. Und nicht nur öffentlich, sondern irgendjemandem. Und das hat Folgen. Das Zweite ist die Frage des Spielraums. Ich glaube, das hängt vor allem davon ab, was man selbst tut. Mein Prinzip war immer, nie zu fragen. Die Obrigkeit. Weil vom Moment, wo man die Obrigkeit fragt, ob man etwas tun kann, muss ja die Obrigkeit Verantwortung übernehmen.
Das welche Obrigkeit jetzt?
Das eigene Landes. Ministerium,
das eigene Landes, ja.
Also nur nicht fragen war meine Devise, sondern immer sofort über alles transparent informieren. Die können ja Einspruch erheben. Also in dem Sinne kann man selbst den Manövrierspielraum der diplomatischen Tätigkeit ausdehnen. Erst recht, und ich glaube, hier ist ein Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland, im deutschen diplomatischen Dienst gibt es viel mehr Instruktionen der Zentrale, was die alles tun sollen und über was sie alles berichten sollen. In der Schweiz ist es etwas, sagen wir mal, in dem Sinne offener, als zum einen die Zentrale vielleicht nicht die Botschafter fragt, was immer sehr gut wäre, dann ist man frustriert, die tun es selbst, aber andererseits einem auch nicht zu viel ins eigene Geschäft reden, da kann man viel tun, wenn man will, aber man kann auch wenig tun, wenn man will.
Das ist eine Frage von Vertrauen, Herr Tuschow, oder?
Es ist zum Teil eine Frage von Vertrauen, aber es ist auch eine Frage von Verantwortung. Und es gibt Beispiele von Botschaftern, die sagen, das will ich nicht, so wie Sie das offensichtlich in Ihrer Praxis getan haben, Herr Botschafter, auf die eigene Kappe nehmen, sondern ich möchte ganz gezielt meine Weisung haben und schicke dann einen Bericht mit Unterrichtung an meine Zentrale, das Auswärtige Amt, und bitte darum, dann mir zu sagen, was soll ich jetzt bitte schön machen?
Und dann kommt nichts.
Und dann kann es passieren, dass nichts passiert, aber es kann durchaus auch passieren, dass man eine Weisung erhält.
Botschafter sind natürlich in Diplomaten allgemein, sind viel stärker heute auch Berater, Außenpolitik-Experten geworden, die Regierungen beraten mit ihrer diplomatischen Expertise, mit ihrer länderbezogenen Kompetenz, und sie sind vielleicht doch weniger Herr Guldimann möge mich korrigieren, vielleicht doch weniger Entscheider als sozusagen vor 100, 150 Jahren, was einfach mit nicht nur der Veränderung von kommunikativen Strukturen zu tun hat, sondern auch natürlich mit der Veränderung von Politik, die in einer durch und durch medialisierten Gesellschaft zum Teil auch viel schneller, viel intensiver reagieren muss, als das eben noch am Ende des 19. Jahrhunderts beispielsweise der Fall war.
Ich gebe Ihnen da schon recht. Ich glaube, es gibt einfach einen wichtigen Aspekt, dass heute Reisen viel einfacher geworden ist und die Zuständigkeit eines Außenministeriums durch die außenpolitische Zuständigkeit anderer Ministerien stark eingeschränkt worden ist. Konkret heißt das, da sitzt man auf einem Botschaft als Botschafter und ist quasi, wie wir in der Schweiz sagen, der Rösslewirt. Das heißt, man ist der Wirt eines Hotels, während die Delegation sich abwechselnd aus der Zentrale und die Aufgabe besteht darin, dann das Mittagessen zu organisieren oder sicherzustellen, dass die Menschen auch tatsächlich vom Flughafen ins Ministerium gebracht werden. Das betrifft alle wichtigen Fragen. Aber es gibt eine Reihe von Dingen, die man selbst entwickeln kann als Botschafter und damit auch sowohl im Lande, wo man ist, als auch zu Hause einen gewissen Einfluss ausüben kann, auch wenn man nicht gefragt ist, und dann funktioniert das.
Mhm. Kommen wir doch nochmal zur Rolle von auch Persönlichkeiten in diesem Amt. Jüngst tauscht der Außenminister Maas wichtige Botschafter in Deutschland aus. Eben Peter Wittig, derzeit Botschafter in Washington, wechselt jetzt nach London. Für ihn kommt Emily Haber, die als Merkel-Vertraute gilt. Michael Klaus soll noch unter Vorbehalt neuer EU-Botschafter werden. Er gilt wiederum als eher SPD. Da geht es ja einerseits um Parteipolitik, wahrscheinlich, aber kann eine Emily Haber beispielsweise durch möglicherweise andere Eigenschaften, durch eine andere Expertise vielleicht auch eine andere Außenpolitik führen oder ist es davon eigentlich relativ unabhängig? Herr Tuschow.
Zunächst einmal muss man natürlich wissen, dass Diplomaten ein Leben haben wie moderne Nomaden. Nicht? Die werden alle 3 bis 4 Jahre auf einen anderen Posten gesetzt und sie wechseln zwischen der Zentrale, also bei uns hier in Berlin, dem Auswärtigen Amt und den Auslandsvertretungen hin und her. Das ist was völlig Normales. Und Herr Wittig zum Beispiel war jetzt 4 Jahre in Washington in der Botschaft als Botschafter tätig. Das heißt, dass er im Jahr 2018 abgelöst wird, ist ein erstmal relativ normaler Vorgang. Andererseits haben Sie natürlich völlig recht, da gibt es parteipolitische Komponenten. Jede Partei und jeder Koalitionspartner in einer Bundesregierung wird versuchen, ein ausgewogenes Verhältnis herzustellen. Das heißt, wenn der eine Botschafter an einer wichtigen Position, die der Partei der Kanzlerin nahesteht, dann will der Außenminister mit seiner Partei einen Botschafterposten an einer anderen wichtigen Stelle besetzen, um hier einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Das ist richtig. Ich würde aber die parteipolitische Frage hinten anstellen, hinter der professionellen. Diplomaten sind bei uns jedenfalls, in anderen Ländern ist das nicht unbedingt so, aber bei uns jedenfalls sind es Karrierediplomaten. Das heißt, die haben eine sehr lange Ausbildung, eine sehr lange Erfahrung hinter sich im Auswärtigen Dienst, bevor sie an den Posten einer großen Botschaft gelangen. Und dort gelangen nur sehr ausgewählte, sehr profilierte Leute hin, die sich einen Namen gemacht haben. Und es gibt nicht so viele große Botschaften, Washington, London, Paris, Rom, Moskau, Peking, im Verhältnis zu den vielen Leuten, die entsprechend qualifiziert wären. Es gibt natürlich besondere Qualitäten. Frau Haber zum Beispiel gilt als ausgesprochen zähe Verhandlerin, die entsprechend Verhandlungen in schwierigsten Situationen und damit muss man angesichts der Trump-Regierung in Amerika momentan rechnen, große Erfolge erzielen kann. Und ich glaube, von daher ist ihre Persönlichkeit geradezu geeignet auf dieser schwierigen Mission.
Wenn ich das kurz noch ergänzen darf, ich meine, Diplomatinnen und Diplomaten auf der Ebene der Spitzenvertreter sind natürlich, wie man sozusagen in Deutschland sagt, politische Beamte. Das gilt natürlich für andere Ministerien auch und dass sozusagen in Situationen eines Regierungswechsels da auch Personalveränderungen vorgenommen werden, in denen sich Koalitionszusammensetzungen, Koalitionsarithmetiken spiegeln, ist vor dem Hintergrund wenig überraschend. Also es ist einerseits sicherlich der Karrierepfad, der wichtig ist, und auf der anderen Seite haben wir doch dann auf der Ebene der Spitzenbotschafter politische Beamte, die auch parteipolitisch beurteilt und im Zweifelsfalle auch eingesetzt werden.
Also mir gefällt die Unterscheidung zwischen unpolitischer Diplomatie und politischer Diplomatie. Spitzendiplomaten nicht. Diplomatie ist politisch. Und wer das nicht verstanden hat, ist fehl am Platz. Es geht um Beziehungen mit anderen Staaten und die sind politisch. Die Frage ist, ob man selbst eine politische Überzeugung da einbringen kann. Das tut man, das braucht ja nicht parteipolitisch gebunden sein. Ich war Zeit meines Erwachsenenlebens bekennender Sozialdemokrat. Das hat mir weder genützt noch geschadet und das ist auch richtig so. Und ich glaube, gerade jetzt bei solchen Spitzenpositionen, ob das Emilie Haber ist oder andere, über die wir gesprochen haben, viel wichtiger als die, wie Sie das schon gesagt haben, die parteipolitische Ausrichtung ist die Vernetzung. Emilie Haber war Staatssekretärin im Auswärtigen Amt und dann auch noch im Innenministerium, bestens vernetzt mit dem Bundeskanzleramt. Sie kennt Berlin und das ist viel entscheidender als irgendwelche politischen Sympathien nach links oder nach rechts.
Aber wie kann man sich das wirklich vorstellen? Also wie macht man Politik, indem man Kontakte knüpft oder indem man auch netzwerkt? Das ist ja etwas, was auch bei Botschaftern, wenn über das Berufsprofil von Botschaftern die Rede ist, dann wird es ja oft genannt, dass es darum geht, eben Kontakte zu knüpfen in dem Land und auch viele Kontakte zu haben, Berlin zu kennen, Washington zu kennen, das Land zu kennen. Das sind so Dinge, die da oft genannt werden. Wie macht man damit denn Politik?
Ich glaube, das sehr Wichtige ist, dass man mal die Sprache lernt. Jetzt kann ich schon Deutsch für Berlin, ist klar. An anderen Orten habe ich mich bemüht, die Sprache zu lernen, oder ich konnte sie schon. Ich glaube, das ist eine entscheidende Voraussetzung.
Sie haben Farsi gelernt, unter anderem.
Das heißt, wenn ich in Teheran ins Ministerium anrufe und auf Persisch dann sage, ich würde gerne mit dem und dem sprechen, ich bin der Botschafter, würde niemand auf der anderen Seite mich warten lassen. Allein schon, weil das imponiert, dass der Botschafter anruft und dann noch Farsi spricht. Auch wenig, ist ja wurscht. Also diesbezüglich ist es entscheidend, dass, und hier kommt das Persönliche zum Tragen, dass man selbst sich für diese persönlichen Kontakte engagiert und damit ernst genommen wird und der anderen Seite auch zu verstehen gibt, dass man versucht, sich bemüht, sich engagiert für, was immer, gute Beziehungen bedeuten. Also zumindest, dass man Verständnis hat für die andere Seite. Man braucht sie ja nicht zu teilen.
Bleiben wir doch noch mal bei den Fähigkeiten. Herr Tuschow, Sie waren als Vertreter des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes, DAAD, im Ausland und haben in diesem Zusammenhang auch viele Botschafter kennengelernt und deren Arbeit beobachten können. Was würden Sie sagen, gab es typische Fähigkeiten und Eigenschaften, die Sie immer wieder beobachtet haben, wo Sie das Gefühl haben, das ist entscheidend?
Ich fange noch mal dort an, wo wir gerade den Begriff des Netzwerkens benutzt haben, weil es geht natürlich für den modernen Botschafter nicht nur darum, die Beziehung zur Regierung des Staates zu pflegen und mit der zu netzwerken, in dessen Land er nun geschickt wurde oder sie, sondern es geht natürlich auch in die Breite der Gesellschaft mit den relevanten zivilgesellschaftlichen Gruppen, mit den Kulturschaffenden, mit den in der Wirtschaft Tätigen, mit Parteien und deren Vertretern in Parlamenten und so weiter und so fort, Beziehungen zu pflegen. Der amerikanische Botschafter in Berlin hat mir mal zum Beispiel erzählt, seit geraumer Zeit haben sie sich hier in Berlin zur Aufgabe gemacht, alle deutschen Europaparlamentarier zu nicht überwachen, aber doch wahrscheinlich auch, aber eben auch zu ständig auf dem Laufenden zu sein, welche Art von Positionen in den verschiedensten Fragen diese Politiker einnehmen.
Das war früher nicht so?
Das war früher nicht so, jedenfalls nicht, was das Europaparlament anging. Mittlerweile scheint da eine Veränderung stattgefunden zu haben. Weil Sie nun gerade nach meiner Tätigkeit als DAAD-Professor gefragt haben, wir haben es zum Beispiel dann geschafft, den amerikanischen Botschafter aus Washington in den Staat Georgia einzuladen, zu meiner Universität in Atlanta. Und dort hat er dann in vielen Gesprächen und dann mit einem großen Mittagessen die Position Deutschlands vertreten und auf erschreckend undiplomatische Art meinen amerikanischen Kollegen erzählt, dass Amerika arrogant geworden sei. Und denen fiel dann die Kinnlade runter. Nicht? Also die verschiedensten Möglichkeiten, wie man so einen Dialog pflegen kann, führen da zu den erstaunlichsten Ergebnissen. Für mich war das Interessante, dass die Kollegen dem nicht unbedingt widersprochen haben, sondern wie gesagt, die Kinnlade fiel runter und sie haben etwas geschluckt. Aber sie haben das als Signal empfunden, dass das Ausland an die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten schickt.
Aber da hat sich natürlich auch, wenn ich das ergänzen darf, einfach das Tätigkeitsfeld und auch das Selbstverständnis von Diplomatie entscheidend verändert. Es sind eben nicht nur Regierungsbeziehungen, um die es geht, nicht nur Verbindungen zwischen Regierungen auf der staatlichen Ebene, sondern zum Tätigkeitsfeld moderner Diplomaten gehört eben das Wirken in die Gesellschaften hinein, in der Vernetzungsfunktion, in den kulturellen Bereich hinein, die Kontakte zu zivilgesellschaftlichen Organisationen. All das ist ja mittlerweile auch Aufgabe eines diplomatischen Dienstes und Aufgabe von Botschaften, von Konsulaten in den jeweiligen Ländern. Also das ist ja im Vergleich, und das ist ja ein langer historischer Wandlungsprozess, über den wir reden, das ist ja im Vergleich sozusagen zu diplomatischen Realitäten und Aufgaben vor einem Jahrhundert oder vor anderthalb Jahrhunderten ganz deutlich anders.
Vielleicht ein wichtiger Bereich in diesem Sektor ist, was macht man mit den Medien? Und ich glaube, Beamte, Staatsangestellte haben so traditionell Angst vor den Medien, weil da kann man ja Fehler machen. Ich glaube, das ist der größte Fehler. Wichtig ist, dass man sehr offensiv mit den Medien umgeht. Wichtig ist, dass, jetzt im Falle der Schweiz, dass man über die Schweiz spricht. Vielleicht nicht mal so wichtig, dass unbedingt positiv darüber gesprochen wird. Naja, es ist immer gut, wenn es so ist, aber Hauptsache, man spricht darüber, man erklärt das Land, und das kann man heute nur über die Medien machen. Und hier finde ich es grundfalsch, wenn von einem Ministerium her Angst gesät wird, mach nur keinen Fehler. Nein, aufs Fehler lernt man. Und mit Medien kann man nur umgehen, wenn man es gelernt hat, auch über Fehler.
Aber da gibt es ja schon ein ganz breites Spektrum. Ich hätte da ein Beispiel, und zwar der ehemalige deutsche Botschafter in Indien hat sich mit relativ, ich glaube, Sie kennen das Beispiel schon, er hat sich mit relativ ungewöhnlichen Mitteln verabschiedet von seiner Zeit dort. Und zwar hat er ein Bollywood-Film-Remake gedreht. Er war selbst in der Rolle des Helden. Halten Sie das für eine richtige Art, sich zu verabschieden, oder ist das richtige Diplomatie?
Es war peinlich und dumm.
Peinlich und dumm. Weshalb? Wieso eigentlich nicht?
Ja, weil
was ist das Problem an sowas?
Weil es um seine Person gegangen ist. Es ging ihm nicht um den Inhalt. Es ging ihm nicht darum, Deutschland zu erklären, auch offensiv zu erklären, auch kritisch zu erklären, so dass man Deutschland besser versteht. Es geht nicht darum, dass man selbst als Person sich in den Vordergrund stellt. Und das ist manchmal gerade im Umgang mit Medien in dem Sinne schwierig, dass man es ja auch mit der eigenen Eitelkeit zu tun hat.
Eine Sache haben wir noch nicht in dem Zusammenhang erwähnt, und das ist, dass man natürlich heute bei der großen Vielfalt von Informationen, die man vom Inland und vom Ausland permanent bekommt und hinter den Nachrichten auf den entsprechenden sozialen Medien immer hinterherhechelt, man braucht als Regierung natürlich auch verlässliche Informationen. Und die erhält man eigentlich aus dem Ausland jedenfalls vor allen Dingen dadurch, dass man an den entscheidenden Stellen Profis sitzen hat und die in diesem Netzwerkdialog mit den Partnern im eigenen Land einem die Möglichkeit geben, das, was man sozusagen als oberflächliche Nachricht erfährt, einordnen zu können, interpretieren zu können, in der Tiefe abschätzen zu können, wie bedeutsam das ist. Das ist eine der herausragenden Funktionen moderner Diplomaten in der heutigen Welt. Zumindest beschreiben mir die deutschen Diplomaten das als ihre wesentliche Aufgabe. Sie sind, wenn Sie so wollen, zum Analytiker geworden, der Information aufbereitet.
Also ich bin da sehr skeptisch.
Ach wirklich?
Das ist gut. Das kommt natürlich darauf an, in welchem Ort man tätig ist. Aber politische Berichte über Deutschland zu schreiben,
für die Schweiz. Halte
ich für absurd. Die können doch die Zeitung lesen. Also das, warum soll, wenn man Schweizer Diplomat ist, in Deutschland besser über Deutschland berichten können als deutsche Medien?
Aber vorhin hatten Sie davon gesprochen, dass man eben Berlin kennt, zum Beispiel, im Fall von Emily Haber.
Ja, schon. Ich meine, das ist Netzwerk.
Das ist Netzwerk.
Das ist was ganz anderes.
Aber das ist doch auch eine Form
von... Aber der schweizerischen Regierung zu erklären, was jetzt im Koalitionsvertrag steht, das sollen Sie die FAZ aufschlagen. Mhm. Da brauchen Sie nicht einen politischen Bericht des Botschafters. Also ich halte das für eine Illusion. Ich hatte da aber auch größere Diskussionen in meinem Außenministerium, dass ich einfach gesagt habe, ich schreibe nicht politische Berichte. Lest die Zeitung.
Wie ist das aufgenommen worden?
Nicht immer gut.
Ja, es gab ja vor einigen Jahren wunderbar bei WikiLeaks eine Veröffentlichung, sozusagen diplomatische Berichte verschiedener Botschaften, nicht nur deutsche. Und die erschöpften sich so im Wesentlichen in Medienberichterstattung. Und das war in der Tat zum Teil an Banalität kaum zu überbieten. Und wesentlich schlechter als das, was man in der Frankfurter Allgemeinen oder in der Neuen Zürcher Zeitung lesen konnte. Und das hat auch, zumindest hierzulande, eine gewisse Diskussion über das Berufsbild, das Tätigkeitsprofil auch von Diplomaten ausgelöst. Denn wenn sich das erschöpft sozusagen in der Zusammenstellung von Presse- und Medieninformationen, die Zentralen, die Regierungen sich auch selbst abrufen können, dann ist das in der Tat hochproblematisch und stellt gewissermaßen die Legitimationsfrage.
Nein, ich glaube nicht. Es ist eine Illusion zu meinen, man sei dann besser informiert vor Ort, wenn man neben 7 anderen Tätigkeiten dann auch noch die Information beschaffen muss. In Teheran war meine Frau Korrespondentin der FAZ. Und ich habe dem Schweizer Außenministerium einfach gesagt, schaut, ich schreibe keine politischen Berichte, aber ich schicke euch die wöchentlichen 2-3 Artikel meiner Frau. Die sind sicher viel besser als das, was ich euch berichten könnte. Das wurde nicht sehr gutiert, aber es ist wurscht. Es war sicher substanzieller.
Wie machen Botschafter Politik? Das ist heute unsere Frage hier im SWR2-Forum. Botschafter genießen Immunität im Empfangsstaat. Das führt auch immer wieder zu Kritik. Die Polizei in Städten wie Berlin oder auch Genf klagt immer wieder über falsch parkende Diplomaten. Und die bleiben ja natürlich stets straffrei. In Berlin verursachte ein Diplomat 2017 einen tödlichen Fahrradunfall. Seine Witwe wurde zwar von der Botschaft entschädigt, aber eine strafrechtliche Verfolgung gab es auch hier nicht. Herr Guldimann, müsste man die Immunität nicht auch mal überdenken?
Überdenken kann man natürlich alles. Aber es bräuchte einen internationalen Konsens, wie damals 1961 für das Wiener Abkommen über diplomatische und konsularische Vertretung. Das sind Grundprinzipien, an die sich alle 193 Staaten halten. Hier einen neuen Konsens herzustellen, ist, glaube ich, sehr schwierig. Was man aber machen kann, ist gerade im Bereich der Immunität darauf pochen, dass man gegenüber dem Außenministerium fehlhafter Diplomaten klare Informationen liefert, so dass dann ein Diplomat von seinem Außenministerium selbst zur Ordnung gerufen wird. Und das bedeutet in zivilisierten Staaten, es ist nicht ruffördernd und karrierefördernd, wenn man vom eigenen Außenministerium daran angehalten wird, hey, deine Bußgelder oder deine Geschwindigkeitsübertretung, geschweige denn die Verursachung eines Unfalls, ist nicht akzeptabel. Also ich glaube, hier muss man einhaken, wenn das sich um zivilisierte Länder handelt. Bei Libyen damals hatte man ja von der Familie von Gaddafi ein unerhörtes Aufführen, zum Beispiel in Genf. Und da hat man harsch reagiert mit allen diplomatischen Konsequenzen.
Ja, was macht man denn schwierig. Dann?
Ja, man kann die natürlich ausweisen oder man kann intervenieren. Aber das kann dann auch zur Eskalation führen. Es hat einen Schweizer Diplomaten gegeben, mit Alkohol hat er Schwierigkeiten bekommen mit der Polizei. Und der wurde in der schweizerischen Presse dann entsprechend auch kritisiert. Und das war Hochnot peinlich. Also ich glaube, über diese Wege liegt ein größeres Potenzial der verstärkten Kontrolle, als wenn man versuchen würde, die Immunität aufzuheben.
Immunität oder auch Unantastbarkeit des Botschaftsgeländes. Herr Tuschow, welchen Zweck hat das alles?
In allererster Linie ist das zunächst mal eine Frage der Vertrauensbildung zwischen Staaten. Man hat sich verständigt über Gewohnheiten, dass man Vertreter des jeweiligen Staates zwischen den Staaten austauscht. Und dann hat sich eine Praxis herausgebildet, wie man mit diesen Vertretern in den jeweiligen Empfangsstaaten zu behandeln hat und über welche Rechtsstellungen die verfügt, damit die in angemessener Art und Weise die ihnen gestellten Aufgaben bewältigen können. Und auf diese Art und Weise hat sich dann das Immunitätsprinzip dann herauskristallisiert, weil man eben gesagt hat, die entsprechenden Leute können ihre Aufgabe nur dann erfüllen, wenn sie eine entsprechende Rechtsstellung haben. Und das bedeutet, dass man ihnen nicht zu nahe kommen darf. Es muss gewährleistet sein, dass sie Geheimnisse haben, dass ihre Gebäude und Plätze unantastbar sind, dass die geschützt werden übrigens auch vor Demonstranten und Protestaktionen, dass der Schrift- und Kommunikationsverkehr zwischen den Beteiligten vertraulich bleibt und so weiter und so fort. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre die Arbeit von Diplomaten nahezu hinfällig, weil man nicht mehr gewährleisten kann, dass sie sich offen und ehrlich und ohne befürchten zu müssen, dass sie Schaden erleiden, ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können.
Also ich meine, der schlimmste Zwischenfall in der Beziehung zwischen den USA und Iran war ja die Besetzung der amerikanischen Botschaft kurz oder im Zusammenhang der iranischen Revolution. Und die Festnahme von über, glaube ich, 155 amerikanischen Diplomaten während über einem Jahr war ja quasi der Beginn riesiger Probleme zwischen Iran und den USA, die bis heute nachklingen. Und es ist sicher richtig, dass solche Verstöße gegen internationale Prinzipien entsprechend geahndet werden. Unabhängig davon, ob Amerika dann 1953 einen Staatsstreich inszeniert hat gegen Mossadegh und quasi das eine Reaktion in der iranischen Revolution gegen Amerika war als imperiale Macht. Aber trotzdem, es ist wichtig, dass man sich an diese Prinzipien hält.
Ja, und wenn man sich nicht dran hält, wie in dem genannten Beispiel, dann hat das extrem schädliche Auswirkungen auf die Beziehungen, die ja bis heute nachwirken. Wenn ich es richtig weiß, vertritt die Schweiz Amerika diplomatisch im Iran. Ja.
Sie haben da auch die amerikanischen Interessen vertreten und waren damit erfolgreich, frage ich jetzt mal.
Was heißt erfolgreich oder weniger erfolgreich?
Naja, Sie haben ja versucht, auch ein bisschen Iran und die USA dort zusammenzubringen.
Naja, um was geht es? Es geht um die Vertretung der Interessen der einen Regierung im Staat der anderen Regierung. Also man ist quasi einfach der Kanal. Die Aufgabe besteht als Briefträger. Im Unterschied zum Briefträger hat man Einsicht in die Informationen, die in beide Richtungen gehen. Das heißt, es werden offizielle Informationen der einen Regierung übermittelt an die andere Regierung. Und da kann man natürlich noch, wenn ich sage, etwas nachhelfen in dem Sinne, dass man versucht, beispielsweise in meiner Funktion als Botschafter in Teheran in Washington besser Iran zu erklären, weil in Amerika natürlich die Expertise fehlt, weil kein Amerikaner oder fast kein Amerikaner in den letzten 40 Jahren in Iran gewesen ist. Und da besteht auch Dankbarkeit für die Einschätzung der Schweizerischen Botschaft in Iran.
Ab welchem Moment ist eigentlich gar keine Diplomatie mehr möglich? In dem Moment, in dem Krieg herrscht, wann beginnt es?
Auch verfeindete Staaten haben immer das Interesse, dass man irgendwie noch einen Kanal hat. Das gibt dann die fremden Interessen, diese schweizerische Funktion im Falle von Iran und USA, wobei beide Regierungen auch noch andere Kanäle unterhalten haben. Aber prinzipiell kann man davon ausgehen, dass es im Interesse auch von Staaten, die miteinander im Krieg sind, geben sollte, miteinander zu kommunizieren, für den Fall, dass man ja irgendwie auch in Zukunft wieder miteinander sprechen sollte.
Das ist eine ganz wichtige diplomatische Funktion, muss ich Herrn Gulliman ja nicht erklären, der Schweiz immer gewesen, auch mit Blick auf die deutsche Geschichte und die deutsche Außenpolitik. Sowohl in der Zeit des Ersten Weltkriegs wie auch in der Zeit des Zweiten Weltkriegs laufen sozusagen diplomatische Kontakte auch zwischen dem Deutschen Reich und dem Ausland über die Schweiz und über Bern. Lesen Sie beispielsweise die Tagebücher von Harry Graf Kessler aus den Jahren des Ersten Weltkriegs in Bern, dann können Sie das sehr, sehr schön fassen. Also nicht einmal im Krieg schweigt die Diplomatie, die offiziellen Kanäle sind zunächst unterbrochen, aber es gibt Mittel und Wege, beispielsweise über neutrale Staaten diplomatische Kontakte, diplomatische Verbindungen aufrechtzuerhalten. Und das ist in der Tat wichtig mit Blick auf die Zeit danach, aber auch mit Blick auf die Frage der Bewältigung humanitärer Fragen, humanitärer Probleme. Das darf man nicht unterschätzen.
Aber es stellt sich trotzdem das Problem, wie geht man als Diplomat mit Diktaturen um? Mhm. Konkret Schweizerische Botschaft im Nationalsozialismus. Man muss nicht so tun, als seien wir hier neutral und folglich ehrenhaft, sondern der Schweizerische Botschafter bekam die Aufgabe, gute Beziehungen mit Berlin zu pflegen. Und Fröhlicher als Botschafter hier, Gesandter damals, hat das auch gemacht. Und danach fiel er in Ungnade in der Schweiz, weil man dann einen Sündenbock brauchte nach dem Krieg. dem man vorhalten konnte, ja, du hast es etwas zu wohlwollend gemeint mit dem Naziregime. Konkret heißt das auch, dass 1938 in der Schweizerischen Botschaft in Berlin die Idee aufgekommen ist des Judenstempels, weil es ging darum, ob in den Beziehungen die Visapflicht eingeführt werden sollte. Und dann hat man sich entschieden, einen Ausweg zu finden, der das verhindert, indem man die Menschen, die man nicht wollte in der Schweiz, nämlich die Juden, entsprechend kennzeichnet. Also die Mitschuld, die man hat, und das betrifft jetzt nicht nur die Frage der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, sondern generell in der Diplomatie, wie geht man um mit Gauner- und Schurkenregimen?
Ja, das ist ein strukturelles Problem, würde ich sagen. Mit Blick auf China stellt sich das momentan. Der letzte deutsche Botschafter oder der gegenwärtige deutsche Botschafter hat vor einigen Monaten sehr, sehr klare Worte gesprochen, auch zur Situation in China, zu den Herrschaftsverhältnissen, zu dem Ausmaß an Unfreiheit, an Zensur. Das hat natürlich keine enthusiastischen Reaktionen in Peking ausgelöst. Es ist ein strukturelles Problem, über das wir reden. Diplomatie sozusagen unter demokratisch-liberalen Staaten ist schön und gut und ist das eine. Und wir haben auf der anderen Seite eben Diktaturen. Wir haben solche Diktaturen und unfreie Regime wie China oder wie auch zunehmend in Russland. Und wir haben Schurkenstaaten in anderen Regionen der Welt. Und das sozusagen stellt auch andere Anforderungen an Diplomatie und Diplomaten als sozusagen im innereuropäischen Kontext.
Wir sind uns doch im Grunde einig, dass offensichtlich der Erhalt von Beziehungen zwischen Staaten durch Diplomatie ein sehr schützenswertes und hoch anzusiedelndes Gut darstellt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn das missbraucht wird? Und dann findet etwas statt, was Sie einen Abwägungsprozess nennen können. In den seltensten Fällen, die jedenfalls mir bekannt sind, kommt es dann zum totalen Abbruch der Beziehungen, sondern man versucht bei diesen Gelegenheiten ein Spektrum von Möglichkeiten zu nutzen. Und die meisten Möglichkeiten sind von geringerer Natur, ohne dass die Substanz der Beziehungen des diplomatischen Austausches verletzt würden. Denken wir doch nochmal zurück an den in der Presse auch nachzulesenden Skandal der Abhöraffäre in Deutschland, nicht? Wo plötzlich klar wurde, auch von der amerikanischen Botschaft hier in Berlin, wurde offensichtlich Spionage betrieben. Und nun ist es mehr oder minder ein offenes Geheimnis, dass viele Botschaften dafür die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen und dass in Botschaften eben leider nicht nur Diplomaten angesiedelt sind, sondern oft auch Mitarbeiter von Geheimdiensten und die auch gar nicht den Weisungen des Botschafters unterliegen oder des entsprechenden Auswärtigen Amtes, sondern den Geheimdiensten verantwortlich sind, die sie entsprechend führen. Und dann ist immer die Frage, wenn man so etwas entdeckt, was macht man und wie wägt man das ab gegenüber dem übergeordneten Interesse, wenn Sie so wollen, die Beziehungen zu den anderen Ländern nicht einschränken zu lassen.
Ja, ich meine, die Amerikaner haben schamlos abgehört, was das Zeug hält in Berlin. Und dann hat man das rausgefunden und die haben sich nicht mal entschuldigt, geschweige denn versprochen, sie werden es nicht mehr tun. Und trotzdem sind die transatlantischen Beziehungen so wichtig, dass man das toleriert. Also es ist wirklich erstaunlich, dass hier nicht Klartext gesprochen wird. Und entsprechend allenfalls auch die Diplomaten ausgewiesen werden, die so etwas tun.
Aber Stichwort Klartext sprechen, wir hatten auch eingangs, oder ich hatte eingangs davon gesprochen, Trump und Twitter. Herr Tuschhoff, wie kann die Diplomatie auf undiplomatische Sprache eben reagieren?
Ich habe mir angewöhnt, den Nachrichten von Herrn Trump nicht mehr zu folgen, weil sie ja ohnehin keine belastbaren Aussagen darstellen, sondern aus seinen Launen und momentanen Gefühlswallungen heraus offensichtlich niedergeschrieben sind und, so wie ich das beurteile, vor allen Dingen dem Zweck dienen, seine Anhängerschaft zu unterhalten und bei Laune zu halten.
Gut, aber denken wir mal an Recep Tayyip Erdogan, der ja auch Merkel beispielsweise, na, man könnte ja sagen, beleidigt hat mit verschiedenen Aussagen.
Also ja, kann man mit das mag schon sein, aber die Frage ist immer, was gewinnt man, wenn man mit selber Münze heimzahlt? Nicht? Und das ist das große Problem. Nicht? Ich fände es klüger und ich glaube, Frau Merkel macht das auch so, dass sie solche Leute in konkreten Situationen dann bezahlen lässt für diese Fehler, die sie begehen, indem sie ihnen Konzessionen abtrotzt an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, das ist das richtige Vorgehen. Lassen wir die Leute über ihre eigenen Füße stolpern.
Aber ich glaube, es gibt eine Unterscheidung zwischen der Reaktion auf eine Beleidigung und eine Klarstellung, was wahr und was falsch ist, was gelogen ist. Also die Washington Post hat eine Statistik, dass Herr Trump es doch fertig brachte, in einem Jahr über 1000, stimmt's?
Ja.
Lügen und fehlleitende Informationen abzugeben. Ich glaube, es waren sogar mehr als 1000. Ja, auf alle Fälle so, dass man, sogar 2000, glaube ich, dass man einfach hier so reagieren muss, wenn es darum geht, dass Wahrheit als Grundlage von Kommunikation mit Absicht zerstört wird, dass man das richtig stellt. Dass man auf Beleidigungen immer reagieren muss, finde ich überflüssig, gerade wenn sie von Seiten von, sagen wir mal, Politikern kommen, die man ohnehin nicht schätzt.
Ist das jetzt nicht ein etwas zu schönes Bild, das wir gerade zeichnen? Also ich erinnere mich an historische Situationen primär, in denen auch Diplomaten dazu beigetragen haben, ich will nicht sagen Unwahrheit zu verbreiten, aber Desinformation zu betreiben, zu verschleiern, zu vertuschen. Also insofern muss man da, glaube ich, vorsichtig sein, auch insbesondere mit dem Wahrheitsbegriff. Das ist alles sehr nachvollziehbar mit Blick auf die Tweets von Donald Trump, aber man kommt doch auch in grauere Bereiche, in denen die Situation sich doch etwas anders darstellt und das vermutlich auch nicht nur in historischen Zusammenhängen.
Man braucht ja nicht unbedingt etwas zu sagen, wenn man lieber etwas Falsches sagen würde. Dann kann man sich ja enthalten. Ich glaube, das ist dann schlauer, als man irgendetwas sagt, was falsch ist.
Herr Guldimer, Sie haben mal gesagt, der Höhepunkt Ihrer diplomatischen Karriere oder ein Höhepunkt war die Friedensverhandlung im Tschetschenien-Konflikt 1996-97. Damals saßen Sie eben auch unter anderem mit Boris Jelzin am Tisch und haben einen Friedensvertrag ausgehandelt. Und im Vergleich dazu müssen doch diese 5 Jahre in Berlin von 2010 bis 2015 doch recht ruhig gewesen sein. Fehlte Ihnen da was?
Nein, es war einfach eine andere Aufgabe. Und ich war dankbar, dass ich verschiedene Aufgaben habe machen können während meiner diplomatischen Arbeit. Und ich betrachte gerade die Zeit in Berlin als irgendwie genauso spannend, genauso interessant oder auch fordernd. Verschiedene Fragen. Beispiel. Am Schluss, im letzten Jahr, war die Frage, ob das Kunstmuseum Bern die Erbschaft von Gurlitt annimmt. Kunstmuseum Bern, ein privater Verein, bekommt eine Erbschaft, möglicherweise politisch sehr brisant, giftig. Was macht man da? Und ich habe mich damals sehr dafür eingesetzt, dass das Museum diese Erbschaft übernehmen konnte, weil ich überzeugt war, die Bundesregierung war daran interessiert, Bayern als Staat war daran interessiert, dass Bern das übernimmt. Und da ging es darum, diese Idee auch gegenüber allen Bedenkenträgern in Bern unter anderem voranzutreiben und das Museum zu unterstützen. Und ich war bei allen Verhandlungen dabei und im Endeffekt ist es gut gegangen. Natürlich ein Risiko. Okay, hätte auch schief gehen können. Dann hätte ich wahrscheinlich die Kritik bekommen, du hast uns in etwas hineingeritten, was sehr problematisch ist. Ja, politisch hochbrisant und problematisch, aber es war eine Aufgabe, ich glaubte daran und ich fand das sehr spannend und nützlich. Also diesbezüglich hatte ich während der 5 Jahre hier in Berlin eine sehr interessante Zeit.
Und danach blieben Sie ja in Berlin und leben seither hier. Das ist ja auch sicherlich eine besondere Entscheidung, wenn man als Botschafter in so einem Ort bleibt. Das eigene Leben verändert sich ja auch. Auf was für ein Leben blicken Sie zurück? Es ist ja als Botschafter nicht einfach, nehme ich mal an, die ganze Zeit um die Welt zu reisen und immer wieder an anderen Orten zu sein. Und dann entscheidet man sich auf einmal für einen Ort, um dort zu bleiben.
Also ich glaube überhaupt nicht, dass das Diplomatenleben besonders einfach ist. Erst recht in einer Beziehung, wo man davon ausgehen kann, dass der Film reist alle 4-5 Jahre und dann für die Ehefrau oder umgekehrt für den Ehemann, der dann gewisse Tätigkeiten machen kann oder eben nicht machen kann, sehr schwierig und sehr problematisch ist, auch ganz abgesehen davon auch für die Kinder. Aber in diesem Sinn war ich vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, dass ich mich habe beurlauben lassen. Während mehrerer Jahre waren wir in Frankfurt, wir sind dann nach Berlin gekommen und hier wurde ich pensioniert und danach war ich 2,5 Jahre Abgeordneter im Schweizerischen Parlament. Ich habe das aufgegeben vor 3 Wochen, 4 Wochen, weil ich festgestellt habe, man kann nicht Politik machen an einem Ort und an einem anderen Ort leben. Jetzt bin ich hier in Berlin. Aber an sich glaube ich nicht, dass die Tätigkeit als Diplomat einfacher war als eine Tätigkeit die an einen Ort gebunden ist, denn für die sozialen Beziehungen, familiären Beziehungen ist das sicher einfacher. Das andere ist eine große Belastung.
Das war das SWR2-Forum in diplomatischer Mission. Wie machen Botschafter Politik? Zu Gast war Eckart Konze, Professor für Neueste Geschichte an der Philipps-Universität Marburg, Tim Guldimann, Schweizer Botschafter ARD in Teheran und Berlin sowie ehemaliger Leiter der OSZE-Missionen in Tschetschenien, Kroatien und im Kosovo sowie Christian Tuschow, Politikwissenschaftler, Privatdozent an der Freien Universität Berlin. Am Mikrofon war Norbert Lang.